Willkommen bei Kontext TV. Die Finanz- und Schuldenkrise in der Eurozone wird zunehmend zu einer politischen Krise. Nicht gewählte Technokraten haben in Italien und Griechenland die Führung des Landes übernommen, um die von der Troika geforderten Sparprogramme umzusetzen.
In Italien ist Mario Monti, ehemaliger EU-Kommissar für Binnenmarkt, zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Und in Griechenland regiert nun Lukas Papadimos, ehemaliger Vizepräsident der Europäischen Zentralbank.
In einem gemeinsamen Aufruf kritisierten über 50 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die europäische Krisenpolitik. Zitat: Europa steht vor der Wahl, in der Krise auseinanderzufallen oder Wege zu einem anderen Wirtschaftsmodell einzuschlagen. Erste Schritte auf diesem Weg müssen in der Entmachtung der Finanzindustrie durch eine scharfe Regulierung und die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen bestehen.
In dieser Sendung kommen Journalisten, Ökonomen, Politiker zu Wort, die sich intensiv mit der Verschuldungsfrage auseinandergesetzt haben. Darunter der Außenminister von Ecuador, Ricardo Patiño, der griechische Filmemacher Aris Katsistefanou und der US-Ökonom Richard Wolff.
Unser Gast im Studio ist nun Ulrike Herrmann. Herrmann ist wirtschaftspolitische Korrespondentin der Tageszeitung Taz. Ihr jüngstes Buch heißt »Hurra, wir dürfen zahlen – Der Selbstbetrug der Mittelschicht«. Willkommen bei Kontext TV, Ulrike Herrmann.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Herrmann, in Italien und Griechenland sind im Zuge der Krise demokratische Standards außer Kraft gesetzt worden. Gleichzeitig verkündet Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die parlamentarische Mitbestimmung marktkonform ausgerichtet werden sollte, während der Forderung großer Teile der Bevölkerung nach Kontrolle und Entmachtung der Finanzindustrie nicht wirklich nachgekommen wird. Haben wir es mit einer Aushöhlung der Demokratie in Europa zu tun?
Naja, also sicher kann man sagen, dass es schon ein bedenkliches Zeichen ist, dass jetzt in Italien und auch in Griechenland Ministerpräsidenten regieren, die nicht gewählt wurden und die eigentlich durchgedrückt wurden von den Finanzmärkten und von der Europäischen Union. Denn ich glaube zwar, dass Mario Monti und Papadimos gute Ministerpräsidenten sein werden. Das ist jetzt nicht eine Frage der Qualifikation, sondern es ist eher so ein Problem des Gestus, nicht? Also es wird ja damit eigentlich signalisiert, jetzt kommen die Technokraten, jetzt kommen Nicht-Politiker, um Politik zu machen gegen die Politik, die vorher die anderen Politiker gemacht haben. Und dieser Gestus, es kommen Außenseiter, die jetzt mal Politik machen als Nicht-Politiker, ist genau der gleiche Gestus, den auch Populisten haben. Auch die kommen von außen und sagen, ich mache jetzt mal Politik anders, als die bisherigen Politiker es gemacht haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Monti oder Papadimos Populisten sind. Ganz im Gegenteil, sie sind Technokraten. Aber das Interessante ist, dass von der einen Seite, von der technokratischen Seite, ein ähnlicher Gestus vorhanden ist wie auf der populistischen Seite. Eigentlich sind es zwar sozusagen gegensätzliche Pole, aber in diesem Gestus sind sie sich ähnlich. Und das kann dazu führen, das ist die Gefahr, dass man von einem technokratischen Regime eigentlich direkt in ein populistisches Regime dann kippt, sobald Wahlen sind.
Frau Herrmann, in welchem Stadium der Wirtschafts- und Finanzkrise befinden wir uns Ihrer Meinung nach im Moment? Und droht tatsächlich, dass Europa auseinanderbricht?
Naja, es ist so, dass wir kurz vor dem ganz großen Crash stehen. Also wenn die EZB, die Europäische Zentralbank, nicht bald eingreift, indem sie unbegrenzt Staatsanleihen aufkauft, dann bricht der Euro auseinander. Nicht? Das kann man ja sehen. Die Italiener müssen jetzt schon für zweijährige Staatsanleihen über 7% Zinsen zahlen. Das ist Wahnsinn. Das ist der direkte Weg in die Pleite. Und das Interessante ist ja, dass Italien an sich ein gesundes Land ist. Aber es ist eben möglich für die Finanzmärkte, wenn sie erstmal in Panik sind, selbst gesunde Länder in die Pleite zu spekulieren. Und wenn Europa das zulässt, indem es nichts tut, dann crasht der Euro innerhalb kürzester Zeit. Das ist gar keine Frage mehr von Monaten, sondern von Wochen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Welche Szenarien kommen dann auf uns zu, wenn der Euro auseinanderbricht? Für die Menschen in der europäischen Peripherie, in Griechenland, Spanien oder Italien, aber auch in Deutschland?
Ja, jetzt ist die Euro-Krise schon so weit fortgeschritten, dass wenn der Euro auseinanderbricht, nichts mehr übrig bliebe. Also es gäbe dann vielleicht noch Nordeuro, wo irgendwie Finnland, Deutschland und die Niederlande zusammen wären. Aber eigentlich wäre es so, dass jedes Land dann auf sich selbst gestellt wäre und wir also eigentlich wieder zu einer Art D-Mark zurückkehren würden. Und wenn man sich jetzt fragt, was bedeutet das, dann wäre es für beispielsweise Griechenland das absolute Desaster, weil die Griechen ja sogar Lebensmittel importieren müssen, aber auch zum Beispiel Krebsmedikamente, das könnten sie nicht mehr. Das wäre wirklich, also Griechenland würde, wenn sie die Drachme wieder hätten, auf den Stand von Albanien zurückfallen. Das wäre die totale Katastrophe. Aber auch für Europa, für Deutschland wären die Folgen weitaus schwerwiegender, glaube ich, als viele Deutsche sich das vorstellen. Also die Schäden, die hier wären, gehen bestimmt auch 500 Milliarden Euro, eine Billion wären sozusagen an Verlusten zu verkraften. Und das liegt ja daran, ein Grund, die diese neue D-Mark würde sehr stark aufwerten. Weil ja alle Investoren denken würden, okay, das ist jetzt ein sicherer Hafen. Das würde bedeuten, dass die Exportindustrie wegbricht. Das würde aber auch bedeuten, dass die Schulden, die die anderen Länder bei uns haben, nicht mehr bezahlt werden können. Denn die könnten das nicht in dieser D-Mark da ablösen. Was wiederum bedeuten würde, dass eigentlich alle Banken schlagartig über Nacht pleite wären. Nicht? Gleichzeitig müsste man hier die Löhne kürzen, um wieder die Exportanteile zurückzugewinnen. Es wären sehr viele Leute arbeitslos. Das heißt, es wäre hier die totale Wirtschaftskrise. Und das, was wir eigentlich ab 2008 nach der Finanzkrise hatten, ist gar nichts im Vergleich dazu. Und das kann Deutschland eigentlich nicht riskieren wollen.
Wie kann so etwas verhindert werden, ein Auseinanderbrechen der Eurozone?
Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist ja das Interessante, dass dieser Weg nicht einfach beschritten wird. Also man muss eigentlich sehen, dass wir ja zwei verschiedene Krisen haben. Die sehen gleich aus, sind aber völlig unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es Länder, die sind ernsthaft überschuldet und komplett pleite. Das sind Griechenland, Irland und Portugal. Nicht? Da gab es eine riesen Kreditblase, die ist geplatzt. Jetzt muss denen geholfen werden. So, das ist aber keine besonders große Katastrophe, weil alle drei Länder sind klein und Europa kann sich das leisten, die zu retten. So, das ist die Peripherie. Dann gibt es eine zweite Krise, die damit an sich nichts zu tun hat. Und das ist die Krise, dass die Eurozone falsch konstruiert ist technisch. Wir haben eine Währungsunion und 17 Staatsanleihen. Das gibt es sonst nirgends. Sonst gibt es eine Währung, eine Staatsanleihe. So, dass diese Konstruktion, die schon Wahnwitz ist, führt dazu, dass einzelne Spekulanten oder Banken oder Investoren können also immer von einer Staatsanleihe zur nächsten hopsen. Die verkaufen dann italienische Staatsanleihen, kaufen deutsche Staatsanleihen. Der Außenwert des Euro bleibt immer gleich, sie haben also keinen Währungsverlust. Und auf diese Weise kann man jedes Land innerhalb kürzester Zeit ruinieren. Dann zweiter Konstruktionsfehler ist, dass man die Staatsanleihen nicht von der EZB aufkaufen lässt, was jede andere Notenbank in dieser Welt tut. Die US-Fed kauft Staatsanleihen auf, wenn eine Krise ist. Die Bank of England macht das, die japanische Notenbank macht das, nur die EZB nicht. So, und diese beiden technischen Konstruktionsfehler, 17 Staatsanleihen mit nur einer Währung und eine EZB, die keine Staatsanleihen aufkauft, wenn die Finanzmärkte in Panik sind, führt dazu, dass der Euro kollabiert, völlig sinnlos. Das muss man sich vorstellen. Es ist völlig sinnlos. Und der Hintergrund ist natürlich, dass die Deutschen da bremsen und Angst haben, dass eine Hyperinflation droht, obwohl weit und breit keine Inflation zu sehen ist. Hier nicht und in den USA auch nicht. Die USA kaufen Staatsanleihen auf, trotzdem ist da keine Inflation. Aber die Deutschen sind nicht davon zu überzeugen, dass ihr Geld sicher wäre, wenn die EZB Staatsanleihen aufkauft. Und deswegen bremst Angela Merkel so stark.
Und was wäre mit Eurobonds?
Ja, Eurobonds sind auch eine schöne Lösung, weil das wäre ja eine gemeinsame Staatsanleihe. Das habe ich ja gesagt, das ist ein Problem, wenn man 17 Länder hat, aber nur 17 Staatsanleihen. Und das wäre natürlich viel besser, man hätte nur eine Staatsanleihe, weil dann die Investoren nicht von einem Land zum nächsten hopsen könnten. Außerdem wären die Zinsen niedriger, weil das muss man einfach sehen, das wäre ein riesiger Markt. Also was Banker nennen, eine enorme Liquidität. Das wäre ein Markt von 7 Billionen, das wäre ungefähr so groß wie der Markt für US-Papiere. Und Banken, das ist vielleicht für Laien nicht so verständlich, aber für Banken ist es unglaublich wichtig, für alle Investoren, dass ein Markt liquide ist. Das heißt, dass wenn sie verkaufen wollen, ein Papier, sei es warum auch immer, weil sie das Geld gerade brauchen, weil sie irgendwo anders eine bessere Anlagemöglichkeit sehen, sonst was. Wenn sie dann wissen, sie können das Papier sofort verkaufen und zwar zu einem Marktpreis, der sich bildet, weil es viele Verkäufer und viele Käufer gibt, dann sind sie dafür bereit, auch bares Geld hinzulegen in der Form, dass sie eben auf Zinspunkte verzichten. Also man muss sich das ja mal vorstellen, wie es jetzt ist. Dann gibt es so Länder wie die Slowakei oder Slowenien, die vergeben auch Euro-Staatsanleihen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine slowakische Euro-Staatsanleihe und die wollen Sie jetzt verkaufen. Da können Sie Wochen warten, bis Sie einen Käufer finden. So, und weil der Umsatz in diesen Staatsanleihen so gering ist. So, das ist natürlich der Grund, warum dann solche Länder auch höhere Zinsen zahlen müssen. Weil jeder Verkäufer weiß, okay, wenn der Markt blockiert ist, dann finde ich weit und breit keinen einzigen Käufer mehr für dieses Teil. Was bei einem riesigen Markt, wie es bei den Eurobonds wäre, eben nie passieren würde.
Aber Deutschland ist ja nun nicht das einzige Land in der EU, wenn nur Deutschland blockiert bei der EZB-Frage. Meinen Sie, der Druck wird hoch genug, dass Deutschland nachgibt?
Also ich meine, oft liegt man ja falsch mit Wetten, aber ich würde sagen, dass Deutschland in den nächsten Wochen nachgeben muss, weil die Alternative wäre ja der Euro-Crash. Also ich glaube, viele in Deutschland machen den Fehler, dass sie denken, sie könnten irgendwie den Euro umsonst haben oder gratis haben oder es gäbe irgendwie eine billige Lösung. Nicht? Die sind alle gegen den das Einschreiten der EZB, weil sie offenbar irgendwie das Gefühl haben, irgendwas anderes könnte noch helfen. Das ist aber nicht so. Das ist die letzte und einzige Möglichkeit. Und deswegen bin ich sicher, dass Merkel es irgendwann doch machen wird, weil der Euro-Crash in jedem Fall unendlich viel teurer wäre als ein Eingreifen der EZB.
Ihr letztes Buch hat den Titel Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht. Sie beschreiben darin, wie sich die Mittelschicht gegen ihre eigenen Interessen zum Komplizen einer Politik gemacht hat, die vor allem der Oberschicht dient. Erläutern Sie diesen politischen Selbstbetrug der Mittelschicht genauer und beschreiben Sie dabei auch, was Sie eigentlich genau unter Mittelschicht verstehen.
Naja, wer ist die Mittelschicht? Das ist nicht von mir definiert worden, sondern vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das sind eben die Leute, die zwischen 70% und 150% des mittleren Nettoeinkommens haben. Also das meint nach Abzug der Sozialabgaben und der Steuern. Und wenn man sich jetzt fragt, das fragen sich ja vielleicht einige Zuschauer, okay, wer ist denn jetzt die Mittelschicht? Gehöre ich dazu? Dann ist es eben bei Singles so, dass sie zur Mittelschicht gehören, wenn sie zwischen 1070 und 2300 Euro monatlich netto haben. Und bei Familien mit zwei kleinen Kindern wäre das dann so, dass es da irgendwie zwischen 2.300 und 4.900 Euro netto wäre. So, das ist die Mittelschicht. Ja, worin besteht der Selbstbetrug? Ja, das Interessante ist ja, nicht zu fassen, dass die Mittelschicht, die ja die Mehrheit in der Gesellschaft stellt, es sind ungefähr 58% gehören zur Mittelschicht, immer für das kann man ja einfach sehen, für Gesetze stimmt, vor allem für Steuer- und Sozialgesetze, die ihr selbst schaden und nur den Privilegierten nutzen. Also beispielsweise, war ja eklatant, die Senkung des Spitzensteuersatzes von 53% auf 42%, obwohl der Name Spitzensteuersatz ja schon sagt, dass den nur die Spitzenverdiener zahlen, zu denen die Mittelschicht nun mal eindeutig nicht gehört. Trotzdem winken sie sowas durch, nicht? Genauso wie die Erbschaftssteuerreform, die jetzt dazu führt, dass also Firmenerben gar keine Steuern zahlen, selbst dann, wenn sie Milliarden übernehmen. Hat kein Mensch in der Mittelschicht was davon. Trotzdem haben sie das eigentlich alle richtig gefunden oder viele. So, und das ist natürlich jetzt diese Art der Mittelschicht, immer sich, das ist der Hintergrund, selbst für die Elite zu halten und deswegen dann Gesetze zu akzeptieren, die eigentlich nur den wirklich Reichen nutzen, ist natürlich besonders fatal, wenn man jetzt auch noch eine Finanzkrise hat. Denn da wird sich natürlich die Frage stellen, die stellt sich ja auch schon, wer zahlt denn jetzt für die Krise? Und im Augenblick muss man sagen, tragischerweise schon wieder die Mittelschicht. Obwohl es ja so ist, dass die staatlichen Milliarden, die reingepumpt wurden in die Wirtschaft und auch in die Banken, eigentlich vor allen Dingen dazu dient, das Vermögen der Vermögenden zu retten. Und wie wahnsinnig das ist, wird dann klar, wenn man weiß, dass die obersten 10% in Deutschland bereits 61% des Volksvermögens besitzen. Das heißt, alle zahlen, damit am Ende das Vermögen der obersten 10% gerettet wird. Das ist irgendwie aberwitzig. Und bin mal gespannt, ob die Mittelschicht das irgendwann merkt.
Sie schreiben ja auch, dass die Mittelschicht sich immer abzusetzen versucht von der Unterschicht. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung meint in Europa die Hälfte der Menschen, dass es in ihrem Land zu viele Einwanderer gäbe. Besteht in Ihrer Sicht ein Zusammenhang zwischen den Abstiegsängsten der Mittelschicht auf der einen Seite und Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Antisemitismus in Deutschland und anderswo in Europa?
Ja, also es ist jedenfalls tragisch. Also dadurch, dass die Mittelschicht immer denkt, die Einwanderer seien das Problem oder auch meinetwegen, das war ja Sarrazins große These, irgendwelche dummen Deutschen, die dann in der Unterschicht sind. Also dadurch, dass sich die Mittelschicht immer so stark nach unten abgrenzt, macht sie eben genau den Fehler, dass sie sich selbst für die Elite hält. Also die Idee ist, ich bin ja nicht arm, also bin ich nicht dumm, also bin ich ein Leistungsträger, also bin ich ganz oben. Nicht? Das ist so diese ganz dramatisch falsche Hydraulik. Zu denken, weil ich nicht unten bin, bin ich oben. Und dann wird sich immer mit den Eliten solidarisiert gegen diejenigen, die unten sind. Und dabei schadet sich die Mittelschicht eben ungeheuer selbst. Nicht? Denn diese ständige Allianz mit den Eliten gegen die Unterschicht führt ja genau dazu, dass am Ende die Mittelschicht zahlt, während die Reichen sich entziehen können.
Nun hat die Occupy-Bewegung in den USA, aber auch in Europa den Slogan, wir sind die 99% und die anderen sind die 1%. Sehen Sie da eine Chance drin, dass sich das Bewusstsein durch diese Bewegung auch etwas wandelt in Europa?
Ja, langfristig denke ich mal, dass das so kommen wird. Dafür gibt es ja ein historisches Beispiel, das einem Mut macht. Nicht? Also 1929 gab es ja eine sehr ähnliche Weltwirtschaftskrise, also die genau auch so anfing. Erst eine Bankenkrise, dann eine Wirtschaftskrise. Dann eine sehr lange Depression, das wird ja wahrscheinlich diesmal auch wieder so stattfinden, also dass Europa kollektiv in eine Rezession abgleitet. Und damals hat es auch 4 Jahre gedauert, bis man dann endlich zu der richtigen Maßnahme vorgedrungen ist, nämlich zum New Deal, nicht? Der ja darin bestanden hat, dass man auf der einen Seite staatliche Konjunkturprogramme gemacht hat, aber eben auf der anderen Seite das finanziert hat durch sehr hohe Steuersätze für die Reichen. Nicht? Also der Spitzensteuersatz lag am Ende unter Roosevelt bei 79% und die Erbschaftssteuer bei 77%. Und das Interessante ist ja, dass diese enormen hohen Steuersätze nicht dazu geführt haben, dass der Kapitalismus dann am Ende war, sondern ganz im Gegenteil, es setzt ein enormes Wachstum ein, weil auf diese Weise eben die Massenkaufkraft gestärkt wurde und dieser Unsinn aufhörte, dass die Armen alles zahlen müssen, was vorher in den USA auch der Fall gewesen war. Und ich glaube, das könnte jetzt genau den gleichen Verlauf nochmal wieder nehmen.
Aber wenn man jetzt gleichzeitig eine noch größere Krise in den Blick nimmt, nämlich die ökologische Krise, in die der Planet reinschlittert. Wir haben die Konferenz in Durban, die Klimakonferenz jetzt. Es gibt auch zunehmend Leute, die sagen, weiteres Wachstum kann der Planet auch gar nicht verkraften. Wie kommen wir aus dieser Doppelkrise heraus?
Ja, das stimmt. Also das ist natürlich völlig klar, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Das ist ist schon logisch zwingend. Das Blöde ist, das zeigen ja auch so epidemiologische Studien, dass nur Gesellschaften, die relativ gleich sind, egalitär sind, also wo der Abstand zwischen Arm und Reich relativ gering ist, dass nur diese Gesellschaften eigentlich fähig sind zu einem Umweltschutz. Nicht? Das sieht man ja Schweden, eine relativ egalitäre Gesellschaft ist auch die Gesellschaft, die am meisten tut für den Umweltschutz, wenn umgekehrt die USA sehr ungerecht fast nichts tut für den Umweltschutz. Und das muss einem eben klar sein. Man kann diese Krisen nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss, wenn man die Umwelt retten will, erstmal dafür sorgen, dass man zu einer relativ gerechten Gesellschaft kommt.
Vielen Dank, Frau Herrmann.
Vielen Dank, Frau Herrmann.
Ja, bitte, bitte.
Griechenland steht seit mehr als einem Jahr im Zentrum der Euro-Krise. Doch in den Mainstream-Medien hört man wenig von der sozialen Wirklichkeit in dem Land. Dabei ist die Lage dramatisch. Im Zentrum von Athen sei eine ernste humanitäre Krise ausgebrochen, sagt der griechische Filmemacher Aris Hatzistefanou unter Berufung auf die Organisation Ärzte der Welt. Die Unterernährung von Kindern habe nicht gekannte Ausmaße angenommen.
Wir sprachen mit Hatzistefanou am Rande einer von ATTAC organisierten Anhörung zur Euro-Krise am globalen Aktionstag für echte Demokratie, dem 15. Oktober, im Berliner Gripstheater. Hatzistefanou ist Regisseur des Films Detocracy, der inzwischen von 2 Millionen Menschen in Griechenland und weltweit gesehen wurde.
Willkommen bei Kontext TV, Aris Hatzistefanou.
Thank you for having me.
Wie heißt Ihr Film, worum geht es darin und wie wurde er in Griechenland und anderswo aufgenommen?
Our documentary is called Detocracy. It's playing with the words death and democracy at the same time, because we believe that the debt crisis in Greece, and not only in Greece, but in the European periphery as a whole, it's not only about economics, it's also about democracy.
Unser Dokumentarfilm heißt Debtocracy, ein Wortspiel aus dem englischen Debt, Schulden und Democracy. Wir glauben nämlich, dass die Schuldenkrise in Griechenland und anderen Ländern der europäischen Peripherie nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Demokratie betrifft. Im Grunde ist sie ein politischer Konflikt. Wir wollten dem griechischen Publikum erklären, dass die Europäische Zentralbank, die griechische Regierung oder auch die Deutsche im Unrecht sind, wenn sie behaupten, wir seien an allem schuld, weil wir mehr ausgegeben hätten, als wir je wieder herein verdienen könnten. Vielmehr ist der Hauptgrund eine strukturelle Krise des gesamten Finanzsystems, die nicht in den Jahren 2007, 2008, sondern bereits in den späten 60er und frühen 70er Jahren begonnen hatte. Damals fand man eine Übergangslösung im Neoliberalismus, auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung. Das Finanzsystem wurde eine Zeit lang am Leben erhalten, bis sich 2007, 2008 zeigte, dass es nicht mehr lebensfähig war, da die zu seiner Erhaltung nötigen Wachstumsraten nicht mehr garantiert werden konnten. Neben den strukturellen Mängeln des Weltfinanzsystems wollten wir auch die Strukturschwächen der Eurozone ansprechen, denn auch sie leidet an einem Grundproblem. Sie bringt an der europäischen Peripherie Haushaltsdefizite und Schulden hervor, während im Zentrum Europas, in Deutschland oder Frankreich, Überschüsse entstehen. Natürlich hat Griechenlands Wirtschaft erhebliche Probleme. Aber selbst wenn dort alles tadellos funktionierte, würde dieses System weiterhin zu einer Verschuldung führen. Daher ist mittlerweile sogar die Möglichkeit eines Austritts aus dem Euro-Währungsraum im Gespräch, obwohl dies im letzten Jahrzehnt immer tabuisiert wurde. Wir wissen, dass auch das nicht einfach wäre und neue Schwierigkeiten brächte, aber der Vorschlag ist auf dem Tisch und wird diskutiert. Unser Anliegen waren die strukturellen Probleme im Weltfinanzsystem, in der Eurozone und natürlich auch in der griechischen Wirtschaft. Sie sind der Grund für die Verschuldung und nicht das Verhalten der Menschen.
What are the effects of the crisis and of the austerity measures on?
Welche Auswirkungen hat die Krise hinsichtlich Beschäftigung, Bildung und anderer öffentlicher Aufgaben auf die griechische Bevölkerung?
What the Greek government is doing at the moment by obeying the orders that it takes from European Central Bank and the International Monetary Fund can be characterized as a social genocide. For the first time after Second World War, there is a generation of small children that they don't have enough food, which was unimaginable for some months ago and some years ago.
Die griechische Regierung betreibt zurzeit, indem sie den Anweisungen der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds nachkommt, eine Art sozialen Genozid. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg haben kleine Kinder nicht mehr genug zu essen. Vor einigen Monaten, Jahren oder Jahrzehnten wäre das noch undenkbar gewesen. Das griechische Sozialwesen fällt der völligen Zerstörung anheim. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 16% und wird sicherlich in den nächsten Monaten auf mehr als 20% ansteigen. Die griechische Regierung versucht, das Arbeitsrecht des 19. Jahrhunderts wieder einzuführen. Die arbeitsrechtlichen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts werden über Bord geworfen. Das beste Beispiel für die desaströsen Zustände im Zentrum Athens ist Ärzte der Welt, eine Organisation, die sonst in Subsahara-Afrika, in Ländern wie Uganda oder Äthiopien tätig ist. Jetzt ist sie in Athens Stadtmitte im Einsatz und ihr Vorsitzender erklärte mir, dort sei eine humanitäre Krise ausgebrochen. Überall, wo der IWF einschreitet, gibt es die gleiche Entwicklung.
Was telling me that they are facing a humanitarian crisis in the center of Athens. So it's the same situation that happens everywhere that the IMF is going, and that's the case for Greece too.
Bezeichnenderweise gingen ja auch die Strukturreformen in der Dritten Welt seit den 80er Jahren vom IWF aus. Passiert dasselbe jetzt in Griechenland?
Some people say that the IMF has changed, but we can tell you that that's not true. They are doing exactly the same things that they were doing in Latin America, in Africa, in poor countries, in Asia. They are destroying the social.
Einige behaupten, der IWF habe sich verändert, aber das stimmt nicht. Er macht jetzt genau dasselbe wie in Südamerika, in Afrika oder in den armen Ländern Asiens. Er zerstört das Sozialwesen, um die Löhne zu drücken und alles zu privatisieren. Das werden wir auch in unserem nächsten Dokumentarfilm ansprechen, weil wir gesehen haben, was in Argentinien oder Ecuador passiert ist, als der IWF sich einmischte, um das gesamte öffentliche Eigentum zu veräußern und zu privatisieren. Genauso verfährt er in Griechenland und hat sogar dieselben Leute geschickt, zum Beispiel Bob Traa, der die IWF-Mission in Ecuador geleitet hat und dort den Stromversorger privatisieren wollte. Jetzt arbeitet er in Athen, in einem europäischen Land, nach dem gleichen Muster wie in den sogenannten Ländern der Dritten Welt.
Es gab auch den Vorschlag, eine Institution nach dem Vorbild der deutschen Treuhand zu schaffen. Was halten Sie von dieser Parallele?
This was Mr. Junger's idea. He said that we have to privatize everything. So what Treuhand did by taking East German public property and selling it would be the best example for us.
Das war eine Idee Jean-Claude Junckers, der meint, man müsse alles privatisieren und der Verkauf des Staatseigentums der DDR durch die Treuhand sei das beste Modell für Griechenland. Wer Zeitung liest, weiß natürlich um die Skandale im Zusammenhang mit der Treuhand und die Millionen Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Wir wissen also, dass man diesem Beispiel nicht folgen darf, obgleich die Lage nicht ganz vergleichbar ist. Griechenland ist nicht die DDR, es hat eine ganz andere Volkswirtschaft. Aber wir wollen die Irrtümer der Treuhand trotzdem nicht wiederholen.
We have seen that Treuhand example failed and we are not going to tolerate this to happen again.
When we hear about causes of the crisis,
Sie erwähnten bereits, dass man die angebliche Faulheit der Griechen als Wurzel allen Übels präsentiert. Was sind in Ihren Augen die tatsächlichen Gründe der hohen Verschuldung und der Krise in Griechenland?
As I was saying, first it's the world financial crisis and the Eurozone, which is the most important, but we can also talk about structural problems in the Greek economy. The main problem is the tax system. Greece is like a tax heaven for the rich people and a tax hell for all the other.
Wie gesagt, die Hauptgründe sind die Weltfinanzkrise und die Strukturdefizite der Eurozone. Aber auch in der griechischen Wirtschaft existieren Missstände. Das Hauptproblem ist das Steuersystem. Griechenland ist ein Steuerparadies für Reiche und eine Steuerhölle für alle anderen. Man führe sich vor Augen, dass die Kirche als größter Landbesitzer Griechenlands keinen Euro Steuern zahlt. Die griechischen Reeder besitzen die zweitgrößte Handelsflotte der Welt und haben trotzdem letztes Jahr nur 12 Millionen Euro an den Staat gezahlt. Illegale Immigranten, die eine Aufenthaltsgenehmigung erwerben wollten, mussten hingegen 50 Millionen Euro entrichten, fünfmal so viel wie die Reedereien. Ein weiteres Übel sind die Verteidigungsausgaben. Länder wie die USA, Frankreich, Russland oder Deutschland versuchen, Griechenland Rüstungsgüter zu verkaufen, und die griechischen Minister sagen selten Nein, da sie auch davon profitieren. Dadurch hat Griechenland gemessen an seinem Bruttoinlandsprodukt den fünfthöchsten Verteidigungsetat der Welt. Als befänden wir uns seit Jahrzehnten im Krieg, obwohl die Waffen nur rumstehen.
Country as a percentage of GDP to the money that we spend for army. It's like being in a war for decades, although we just have the weapons sitting there. And there is of course many other problems like corruption, but I wouldn't put corruption in the first.
Natürlich gibt es viele andere Probleme wie die Korruption, aber ich würde sie nicht als Hauptschuldigen ansehen. Wir weisen immer auf die Strukturprobleme hin, denn selbst mit den erhöhten Steuereinnahmen und selbst wenn wir alle korrupten Politiker aus dem Amt entfernen, werden wir in einigen Jahren wieder denselben Verschuldungsgrad erreicht haben. Wir glauben, dass der Euro und die Eurozone eigentlich für die Verschuldung verantwortlich sind.
We believe that it's the euro and the eurozone at the center of this problem, creating the deficits and the debt.
How do you see the role of?
Wie bewerten Sie die Rolle der Troika, der EU-Kommission, der EZB und insbesondere der deutschen Regierung in dieser Krise?
Some people say that what is happening right now in Greece is an economic occupation. And I think they are right to say that. Just think that there are people from European Union or other governments who are not elected in any way, and they are inside the Greek ministries taking decision for the future of the Greek people.
Manche bezeichnen die aktuellen Vorgänge in Griechenland als wirtschaftliche Besatzung, und ich halte das für treffend. Vertreter der EU oder fremder Regierungen, die nicht vom Volk gewählt wurden, sitzen in den griechischen Ministerien und treffen Entscheidungen über die Zukunft Griechenlands. Selbst wenn wir die größten Schurken der Welt wären und alle ins Gefängnis gehörten, könnte man die demokratischen Strukturen eines Landes nicht einfach ignorieren, es politisch und finanziell in Beschlag nehmen und ihm seinen Willen aufzwingen. Alle Mitglieder der Troika wussten, dass Griechenland seine Schulden unmöglich zurückzahlen könnte. Ein so kleines Land kann Summen von 350 oder 360 Milliarden Euro schlichtweg nicht aufbringen. Das wussten sie zwar von Anfang an, wollten aber ihre Banken und ausländische Kreditgeber schützen. Sie wollten ihnen Zeit geben, sich von den griechischen Anleihen zu trennen und sie auf die Europäische Zentralbank abzuschieben und damit gewissermaßen auf die europäischen Steuerzahler. Damit haben sie das letzte Jahr verbracht. Sie schützen weder den Euro noch Griechenland, sondern nur die ausländischen Banken und die Regierungen, die diese unterstützen. Das gab den Griechen zu denken. Im ersten Jahr dachten sie noch, sie hätten furchtbare Fehler begangen, um in diese Lage zu gelangen. Mittlerweile wissen sie, dass die Sache komplizierter ist. Viele andere Faktoren haben die Krise entscheidend mitverursacht.
Oh my God, we must have done something terribly wrong to be in this situation. Now they understand that it's not so simple. There are many other factors that played a crucial role in creating this crisis.
What could be done as an alternative?
Welche Alternativen gibt es zur aktuellen Krisenpolitik?
First of all, we have to explain that there is no easy solution to this problem. The Greek population will pay in a very hard way what happened. What we are suggesting is that we should default, because as I've said, it's impossible to repay this debt. And it's not only that it's impossible, a big part of this debt is illegal or odious. So the Greek population.
Erst einmal müssen wir klarstellen, dass es für dieses Problem keine einfache Lösung geben wird. Die griechische Bevölkerung wird in jedem Fall einen hohen Preis bezahlen. Ich würde eine Staatsinsolvenz vorschlagen, denn die Schulden sind nicht nur unmöglich abzutragen, sondern wurden auch zu großen Teilen unrechtmäßig aufgenommen und sind daher von der griechischen Bevölkerung nicht zu verantworten. Der erste Schritt wäre also die Insolvenz. Wenn Griechenland Insolvenz anmeldet, ist sein Verbleib in der Eurozone überflüssig. Die Eurozone hat dem Land nichts mehr zu bieten. Der Austritt würde Griechenland erlauben, seine Währung abzuwerten und seine Industrie und Wirtschaft von Grund auf zu sanieren. Sicher ist das schwer, aber wenn wir damit recht haben, dass die Eurozone schuld an der Krise ist, so drängt sich diese Entscheidung auf. Bei einem Staatsbankrott wird natürlich der Bankensektor zusammenbrechen. Der dritte Schritt wäre dann, die Banken zu verstaatlichen, was revolutionär oder linksradikal klingen mag, aber sogar einen konservativen Politiker einleuchten wird, denn nur so lässt sich der Bankensektor retten. Demnach sind drei Schritte notwendig: Insolvenz, Ausstieg aus der Eurozone und Verstaatlichung der Banken. Alles hängt davon ab, wer diese Entscheidungen trifft und die Initiative ergreift. Denn wenn die EU, die EZB oder der IWF die Entscheidungen treffen, wird der Ausgang katastrophal für Griechenland sein. Die griechische Bevölkerung wird ihre Regierung unter Druck setzen müssen, damit sie diese Schritte ergreift, und so könnte sich das Verhältnis von Kapital und Arbeit verändern, das alles bestimmt. Für eine Revolution, wie wir sie womöglich alle gerne noch erleben würden, sind wir noch nicht bereit. Aber wir müssen dieses Verhältnis von Kapital und Arbeit korrigieren, und wenn die Bevölkerung die Initiative ergreift, kann uns das gelingen.
And that's the main cause. We are not ready, of course, for a revolution that we all might want to see in our lifetime. We are not there yet, but we have to change this balance between capital and labor. And with these three steps, if the population take the initiative, we think that we can do it.
Würde ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone nicht den nach dem Zweiten Weltkrieg begonnenen europäischen Integrationsprozess gefährden?
It is, that's true, but what is this European integration? Is it a real political and social integration, or is it just a way to support financial institutions?
Schon, aber was ist diese europäische Integration? Ist es eine echte politische und gesellschaftliche Integration oder nur eine Maßnahme, um Finanzinstitutionen das Geschäft zu erleichtern? Der Euro war ja tatsächlich ein Instrument zur Verbesserung des Bankensektors und der Aktienmärkte. Eine echte europäische Völkergemeinschaft, wie wir sie uns wünschen, gibt es nicht. Es wäre schön, wenn alle Europäer eine gemeinsame Nation bilden könnten, aber mit dieser Europäischen Union ist das nicht möglich. Sie ist nur das Werkzeug einiger Finanzinstitutionen und dient nicht den Menschen in Europa. What about the Greek movements?
Glauben Sie, dass die griechische Bewegung Alternativen anzubieten hat? Was passiert dort im Moment? Wohin geht die Bewegung? Und wie hängt sie mit anderen Bewegungen in Spanien, den USA, Stichwort Occupy Wall Street und Nordafrika zusammen?
The problem with in Greece right now is that there is no political movement or political party to take the initiative and make specific suggestions about the crisis and the exit from the crisis. So the people are there, they will demonstrate. We believe that there will be a riot, because if you don't have enough food for your children.
In Griechenland gibt es leider derzeit keine politische Bewegung oder Partei, welche die Initiative ergreifen und einen konkreten Ausweg aus der Krise aufzeigen könnte. Die Menschen sind da, sie demonstrieren, und es wird zu Krawallen kommen, denn das passiert, wenn Menschen nicht genug zu essen für ihre Kinder haben. Die Frage ist, was kommt danach? In Argentinien war es dasselbe. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, aber es fehlte eine politische Bewegung, um sie zu leiten. Das Ergebnis: zunächst haben sie gesiegt. Die Regierung Kirchner war gezwungen, dem IWF eine Abfuhr zu erteilen. Einige Jahre später gab es dann eine politische Strömung, die den Menschen eine politische Vision bot. In Griechenland gehen die Straßenproteste der Bildung einer politischen Bewegung und politischer Parteien voraus. Das ist die Schwierigkeit. So war es während des Bürgerkriegs und auch unter der Diktatur. Daher rechnen wir nicht mit einer Initiative von Seiten der Parteien. Wir erwarten vom Volk, dass es Präsenz zeigt, und dann wird sich auch der theoretische Unterbau bilden, der die Bewegung stützt.
So we don't expect from the parties to take the initiative. We expect from the people to be there, and then we might find also, you know, the theoretic background to support this movement.
Wie steht es mit der Verbindung zu Occupy Wall Street? Könnte Ihrer Ansicht nach die aktuelle Bewegung einen Einfluss auf Griechenland haben?
All these movements, starting from Tunisia, Egypt, Spain, and then Greece, and now New York and other cities in the United States, we have to understand that start.
All diese Bewegungen, angefangen in Tunesien und Ägypten, in Spanien, Griechenland und nun in New York und anderen Städten der USA, fordern das Gleiche: die Abschaffung des neoliberalen Paradigmas, dem wir die letzten 2 oder 3 Jahrzehnte lang gehorchen mussten. Ihre Forderungen sind im Wesentlichen wirtschaftlicher Art. Sie verlangen nicht nur Demokratie, sondern Wirtschaftsdemokratie, wenn man es so nennen kann. Das heißt, ja, wir haben vieles gemeinsam. Natürlich sind der Grad der Politisierung und der Hintergrund der Bewegungen von Land zu Land unterschiedlich. Wir gehen nicht alle denselben Weg, aber unser Ausgangspunkt und unsere Ziele sind dieselben. Das verbindet uns.
We're not following necessarily the same path, but we've started from the same point and we want the same thing. So yes, we're all together in that.
Eine letzte Frage. Sie erwähnten bereits ein neues Projekt. Würden Sie uns davon erzählen?
In the last days of October, we will announce the new title. It will be again about economy and it will be again a crowdsourcing operation. We will ask from the people to support us, and that's how we made Debtocracy.
Wir werden Ende Oktober den neuen Titel bekannt geben. Es wird wieder um Wirtschaft gehen und wir werden uns wieder über Crowdfunding, also über Spenden aus der Netzgemeinde finanzieren. So haben wir es bei Debtocracy, unserem ersten Dokumentarfilm, gemacht. Ganz normale Menschen wie Sie und ich waren bereit, uns über PayPal oder per Überweisung etwas Geld zu spenden. Damit konnten wir den Film bezahlen. Wir glauben, die Zuschauer waren mit dem Ergebnis zufrieden. 2 Millionen haben den ersten Film bereits gesehen. Also werden wir Sie wieder um Unterstützung bitten, um uns nicht an Firmen oder Parteien wenden zu müssen. So ist das Volk unser einziger Sponsor. Es wird ein neuer Dokumentarfilm über die Wirtschaft mit Griechenland als Einstiegspunkt, aber auch diesmal nicht nur auf Griechenland bezogen. Auch Finanzinstitutionen im Allgemeinen und die Privatisierung werden Thema sein. Bei den Deutschen mit ihrer Treuhand wird der Film ebenfalls Erinnerungen wecken.
So Germany with Treuhand will have something to remember, I think, from this new documentary.
Das war Aris Ratzistefanou, Filmemacher aus Athen und Regisseur des Films Debtocracy.
Die USA sind seit dem Crash 2008 in einer Dauerkrise. Millionen von Menschen haben ihre Häuser verloren. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor etwa doppelt so hoch wie vor Ausbruch der Krise. Sie liegt offiziell bei gut 9%. Doch da viele Arbeitslose nicht in der Statistik erfasst werden, liegt die tatsächliche Quote weit höher, nach Schätzungen bei bis zu 20%.
Zugleich formiert sich mit den Occupy-Bewegungen landesweit Widerstand gegen eine Politik, die die Reichsten auf Kosten der Ärmsten begünstigt.
Unser nächster Gast ist Richard Wolff, emeritierter Professor für Ökonomie an der University of Massachusetts in den USA. Sein letztes Jahr erschienenes Buch heißt Capitalism Hits the Fan, The Global Economic Meltdown and What to Do About It. Übersetzt, der Kapitalismus sitzt fest, die globale ökonomische Kernschmelze und wie damit umgegangen werden sollte. Wir sprachen mit ihm am Rande einer Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin über die Hintergründe der Krise in den USA und Europa und die Potenziale der Occupy-Bewegung.
Richard Wolff, wie beurteilen Sie die sich verschärfende Wirtschafts- und Finanzkrise in den USA? Wo liegen die Ursachen für diese Krise? Und in welchem Zusammenhang stehen die Probleme in den USA mit denen in der Eurozone?
Well, to begin, it's the most serious economic crisis in the lifetime of the people alive in the United States today. The only thing like it was the collapse of the 1930s, the Great Depression, which is 75 years ago, so there are very few people left who have it.
Es handelt sich um die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten 2 Generationen. Das Einzige, was noch an diese Krise heranreicht, ist die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Das ist 75 Jahre her. Nur noch sehr wenige Menschen wissen, was diese Krise bedeutete. Es war für die USA ein Schock, da nach vorherrschender Ideologie in Amerika die freie Marktwirtschaft keinen wirtschaftlichen Zusammenbruch kennt und Rezessionen solchen Ausmaßes nicht lange andauern. Jetzt sind wir im 5. Jahr einer neuen Krise. Wir haben einen sehr starken Wirtschaftsabschwung, der länger dauert, als alle erwartet hatten, und wesentlich stärkere ökonomische Auswirkungen als erwartet. Es ist also eine große Wirtschaftskrise. Sie dauert schon so lange, dass sie nun auch zu einer politischen Krise, wie beispielsweise in Europa, geworden ist. Zweitens, es handelt sich nicht um eine Finanzkrise. Das heißt, weder die Banken noch die Finanzwirtschaft sind die Verursacher. Die Ursachen liegen bei der gesamten Wirtschaft, nicht nur im Finanzsektor, sondern auch in der übrigen Wirtschaft. Eine Finanzkrise wird sie nur deshalb genannt, um den Menschen in den USA die Illusion zu geben, die Krise beschränke sich auf einen Teil der Wirtschaft. Lassen Sie mich das näher ausführen. Geschichtlich betrachtet waren die USA eine Gesellschaft, in der die Löhne von etwa 1820 bis 1970, also 150 Jahre lang, stetig stiegen. Die USA waren das Land mit den weltweit höchsten Löhnen, wodurch der Glaube erwuchs, den die Amerikaner bis heute in sich tragen, dass die USA ein besonderes Land sind, wo Wohlstand durch harte Arbeit möglich ist, wo die eigenen Kinder einen höheren Lebensstandard erreichen als man selbst und es den Enkeln noch besser gehen wird und so weiter. All das hatte in den 70er Jahren ein Ende, als die Knappheit an Arbeitskräften in den USA endete. Sie müssen verstehen, dass der Grund für die steigenden Löhne ein Mangel an Arbeitskräften war. Solange es in den USA an Arbeitern mangelte, war der Kapitalismus erfolgreich. Zum Teil hatte das damit zu tun, dass die europäischen Siedler, die nach Amerika kamen, die amerikanischen Ureinwohner getötet hatten. Damals ging es mit dem Kapitalismus aufwärts. Man benötigte also immer mehr Arbeitskräfte. Deshalb sind die USA eine Nation von Einwanderern. Sie brauchten Arbeitskräfte. Aber in den 1970er Jahren hatte das ein Ende. Die Entwicklung des Computers verringerte den Bedarf an Arbeitern. Amerikanische Konzerne verlagerten ihre Produktion aus den USA in Billiglohnländer wie China oder Indien. Und schließlich standen im Zuge der Frauenbewegung plötzlich Millionen von Frauen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Es gab also einerseits eine geringere Nachfrage nach Arbeit aufgrund der Einführung des Computers und des Exports von Arbeitsplätzen ins Ausland und gleichzeitig eine Zunahme von Arbeitssuchenden durch Frauen und Einwanderer. Das Ergebnis war, dass die Reallöhne zum ersten Mal in der Geschichte der USA nicht mehr stiegen. Seit den 70er Jahren haben sich die Reallöhne, also die Kaufkraft der Löhne und Gehälter, nicht mehr geändert. Ein Trauma für eine Kultur, die von permanenten Lohnsteigerungen ausgeht. Doch das Problem wurde in den 70er Jahren nicht diskutiert. Es existierte schlicht und ergreifend nicht. Das führte schließlich dazu, dass die amerikanischen Familien ihre Probleme auf zwei Arten selbst zu lösen versuchten. Erstens durch mehr Arbeit. In den USA werden mehr Arbeitsstunden pro Jahr geleistet als in jeder anderen entwickelten Industrienation. Etwa 20% mehr als in Deutschland oder Frankreich. Ein gravierender Unterschied. Das hatte auch zur Folge, dass die amerikanischen Arbeiter sich in den letzten 30 Jahren körperlich verausgabt haben. Da die Frauen aufgrund von stagnierenden Löhnen jetzt auch morgens zur Arbeit müssen, gerieten die Familien unter Druck, die oft von den Frauen zusammengehalten wurden. Zweitens, das ist am wichtigsten, beschloss die amerikanische Arbeiterklasse in den 1970er Jahren, trotz des Traumas stagnierender Löhne nicht auf Konsum, ein schönes Haus, das Auto, das ihnen versprochen war, zu verzichten, sondern diese Ausgaben über Darlehen zu finanzieren. Seit 30 Jahren hat sich die amerikanische Arbeiterklasse mehr Geld geliehen als jede andere. Sie kauften Häuser und Autos, sie konsumierten auf Pump und verschuldeten sich für die universitäre Ausbildung. Jeder Student in den USA hat zum Studienabschluss Schulden. Vor 30 Jahren gab es so etwas praktisch nicht.
And for their university education. All workers, all students in the United States now graduate with debt. 30 years ago, almost no students had debts. So by 2007, we had an exhausted working class. It couldn't work any more hours.
Vor Beginn des Ausbruchs der Krise im Jahr 2007 zeigte sich, dass die Arbeiterklasse erschöpft war. Es war nicht mehr möglich, länger zu arbeiten. Weiteres Geld konnte nicht mehr geliehen werden. Das Haushaltseinkommen konnte nicht mehr gesteigert werden. Die Arbeiterfamilien waren erledigt. Mit dem Wirtschaftswachstum war es vorbei und was folgte, war der Zusammenbruch. Eine Wirtschaft, aufgebaut auf über 150 Jahre Konsumwachstum, erreichte ihre ökonomischen Grenzen. Zur gleichen Zeit verschob sich der Wohlstand in Amerika. 30 Jahre lang stagnierten die Löhne, obwohl die Produktivität der Arbeitnehmer kontinuierlich stieg. Die Arbeiter sind also jedes Jahr produktiver geworden, durch mehr und bessere Maschinen, neue Computer, schnellere Arbeit und bessere Qualifikation. Die Qualität der geleisteten Arbeit hat jedes Jahr zugenommen. Aber der Lohn blieb durch den Druck auf den Arbeitsmarkt gleich. Die Arbeiterklasse hatte nun nicht mehr genug Geld und musste, um weiter zu konsumieren, Schulden machen. Gleichzeitig wurde die Arbeitgeberklasse reicher als je zuvor, weil sie die Gewinne aus 30 Jahren Produktivitätssteigerung einbehalten hat, anstatt die Löhne mitsteigen zu lassen. Das hat die USA grundlegend verändert. Erstens, die Arbeitgeber haben sich selbst sehr großzügig entlohnt. Die Vorstände an der Spitze amerikanischer Unternehmen verdienen wesentlich mehr als Führungskräfte in deutschen, französischen oder italienischen Unternehmen. Sie zahlen sich selbst enorme Gehälter. Zweitens, die Unternehmensmanager haben angefangen, die Politik zu beeinflussen. Das war sehr klug. Sie verstanden, dass, wenn die Wohlhabenden auf Kosten der Bevölkerung immer reicher werden, das politische System unter Kontrolle gebracht werden muss. Sonst versucht die Arbeiterklasse, diese Umverteilung rückgängig zu machen. So zogen sich die amerikanischen Arbeiter, die von all der Arbeit erschöpft waren, aus der Politik zurück. Die Arbeitgeber nutzten die zusätzlichen Gewinne, um die Politik zu beeinflussen. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten sind von der gleichen Arbeitgeberklasse abhängig. Das gilt für Bush und Obama. Die Unterschiede zwischen ihnen sind sehr gering. In den USA haben wir eine Partei mit zwei Fraktionen. Eine Opposition, die das Problem einer höchst ungerechten Gesellschaft angehen könnte, gibt es nicht. Die Krise ist dann ausgebrochen, als die Mehrheit der Menschen das Wirtschaftswachstum nicht mehr gewährleisten konnte. Die Reichen haben sogar mit den Schulden der Arbeiter spekuliert. In den letzten 30 Jahren hat die amerikanische Arbeiterklasse viele Schulden gemacht. Die Frage ist aber, wer hat ihnen das Geld eigentlich geliehen? Das Geld kam von den Arbeitgebern. Die Arbeiter machten die Arbeitgeber reicher und reicher. Doch anstatt wie vorher die Löhne und Gehälter zu erhöhen, verliehen die Arbeitgeber das Geld über Bankenkredite an die Arbeiter. Aus Sicht der Arbeitgeber war das natürlich eine fantastische Situation. Es gab also keine Gehaltserhöhung, stattdessen gab es Kredite. Und die mussten natürlich inklusive Zinsen zurückgezahlt werden. Doch es war klar, dass die Arbeiter nach 30 Jahren steigender Schulden ohne Lohnzuwächse einen Punkt erreichen, an dem sie ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Die Krise in 2007 brach daher aus, als plötzlich sehr viele Arbeiter zahlungsunfähig waren. Man kann die Situation der amerikanischen Arbeiterklasse damals mit der der Griechen heute vergleichen. Sie können ihre Schulden nicht mehr begleichen. Das System hat keine Lösung für das Problem. Die einzige Möglichkeit, die Arbeiterklasse wieder am Konsum teilhaben zu lassen, besteht darin, allen höhere Löhne zu zahlen. Das Kapital kann und will das aber nicht tun und widersetzt sich mit allen Mitteln. Die Ironie ist, dass diese Verweigerung nicht einmal im Sinne des Kapitals ist. Und genau aus diesem Grunde ist die Krise so schwerwiegend. Es gibt aber keinen Ausweg aus der Krise ohne diese massiven Veränderungen, gegen die sich das Kapital, die Arbeitgeber, so sträuben. Das ist die Situation und sie ist in den USA ebenso ernst wie in Europa. In vielerlei Hinsicht sogar noch ernster. Die Aufmerksamkeit richtet sich im Moment ausschließlich auf das kleine Griechenland oder auch Italien, aber das bei weitem größere Problem sind die USA. Die Schulden der USA, eines einzelnen Landes, übersteigen die Schulden von Griechenland, Spanien, Portugal, Irland, Italien und Frankreich zusammengenommen. Es ist schon seltsam, dass sich die Welt ausschließlich auf Europa bzw. Südeuropa konzentriert, obwohl das wirklich große Problem, das auf uns zukommt, eigentlich die USA sind. Unsere Schulden übersteigen bereits jetzt das Bruttosozialprodukt. Als die Probleme mit Griechenland begannen, betrugen die griechischen Schulden 130% des Bruttosozialprodukts. Das der USA liegt im Moment bereits bei rund 110% und 135% werden in absehbarer Zeit erreicht sein. In diesem Jahr wird die Staatsverschuldung zum Beispiel um 10% zunehmen. Auf unsere 14.500 Milliarden Dollar Schulden kommen zusätzliche 1.500 hinzu, also 10%. Das geschätzte Wirtschaftswachstum für 2011 liegt hingegen etwa bei 2%. Unsere Schulden steigen fünfmal schneller als unser Bruttosozialprodukt. Es ist nur eine Frage von 2-3 Jahren, bis wir an der Stelle sind, an der sich Griechenland befand, als die Krise begann. Aber die Leute in den USA sehen das Problem nicht. Sie sind nicht bereit zu akzeptieren, wie ernst die Lage ist. Und hier in Europa ist man zu sehr beschäftigt, die Probleme in Europa zu lösen. Die Leute nehmen den großen Elefanten nicht wahr, der auf sie zuläuft. Aber früher oder später muss man sich in Europa mit dem Elefanten auseinandersetzen.
Our debt is rising 5 times faster than our GDP. It's only a matter of 2 or 3 years before we are at where Greece was when the crisis in Greece began. But people are not looking at the situation. They're not accepting, because they don't want to, how serious the crisis is. Not in the United States. And here in Europe, because you're busy looking at your European problems, you don't see that there's a large elephant running towards you, and you sooner or later are going to have to do something about this elephant.
Mittlerweile gibt es weltweit Proteste. Es gibt die Occupy-Bewegung in den USA. In Oakland fand jetzt sogar ein Generalstreik statt. In Griechenland und Spanien wird protestiert. Wie schätzen Sie die Proteste ein und in welche Richtung bewegen Sie sich Ihrer Einschätzung nach?
I think the movements are successful in bringing an immense array of people together with very different issues, priorities and programs.
Ich glaube, diese Bewegungen sind deshalb so erfolgreich, weil sie Menschen mit sehr unterschiedlichen Anliegen, Prioritäten und Programmen zusammenbringen. Sie sind klug genug, sich nicht auf ein paar inhaltliche Punkte festzulegen. Sie vereinen Menschen, die sich seit über 30 Jahren für verschiedene Dinge wie ethnische Probleme, wirtschaftliche Fragen, Geschlechterfragen und so weiter engagiert haben. Man hat sich zersplittern lassen in viele kleine Bewegungen, die nur für sich selbst arbeiten. Und das hat nicht funktioniert. All diese Gruppierungen sind nun in der neuen Bewegung vereint. Um wirklichen Fortschritt zu erzielen bezüglich Gleichberechtigung von Ethnien und Geschlechtern und der Überwindung ökonomischer Ungleichheit bedarf es der Einheit aller Gruppen. Wir können das System nur verändern, wenn wir gemeinsam auftreten. Nur so geht es. Deshalb ist es gut, dass die Leute jetzt zusammenkommen und nicht untereinander streiten. Sind wir gegen den Krieg im Irak? Soll der Schwerpunkt mehr auf Antirassismus liegen? Die Menschen haben verstanden, wie wichtig die Einigkeit ist. In welcher Reihenfolge die Probleme angegangen werden, wird später entschieden. Zuerst einmal müssen sie stark genug sein, um tatsächlich etwas verändern zu können. Sie werden nicht den Fehler machen, sich untereinander zu streiten. Die eine Gruppe macht dies, die andere das. Das ist sehr wichtig. Und aus diesem Grund ist die Bewegung so erfolgreich. Die Polizei hat alle Anstrengungen unternommen, die Bewegung zu unterdrücken, aber ohne Erfolg. Es ist der Polizei nicht gelungen, auch nicht in Oakland. In Oakland hat die Polizei massiv überreagiert. Am folgenden Tag musste sich die Bürgermeisterin Kwan, die den Polizeieinsatz angeordnet hatte, öffentlich im Fernsehen dafür entschuldigen, dass sie einen fatalen Fehler gemacht habe. Was folgte, war ein öffentlicher Streit zwischen dem Polizeipräsidenten und der Bürgermeisterin. So etwas hat es vorher nicht gegeben. Gestern fand im Hafen von Oakland ein Generalstreik statt, der sehr erfolgreich war. Einer der wichtigsten Häfen an der Westküste der USA musste geschlossen werden. Es gab Arbeitsniederlegungen, sowohl im öffentlichen Dienst als auch bei privaten Unternehmen. Einen Generalstreik dieser Art hat es in den USA seit mindestens 25 Jahren nicht mehr gegeben. Es war der erste und er war bereits sehr erfolgreich. Meiner Meinung nach handelt es sich also um eine Bewegung, die fest entschlossen ist, weiter zu wachsen. Ich möchte noch Folgendes hinzufügen. Diese Bewegung hat von Anfang an gesagt, dass sie gegen das gesamte System ist. Hier geht es nicht um ein wenig Veränderung, hier ein anderes Gesetz dort. Das ist nicht das Problem. Es geht nicht um kleine vereinzelte Reformen. Es ist das System als solches. Die Bewegung nennt das System auch beim Namen. Sie stellt den Kapitalismus in Frage. Ich habe mich in jeder größeren politischen Bewegung in den USA seit Mitte der 50er Jahre engagiert. So lange bin ich schon dabei. In der Vergangenheit war es sehr schwierig, Kapitalismus als Teil des Problems zu bezeichnen. Das wurde als radikal oder unamerikanisch angesehen. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Ich bin viel unterwegs, ich spreche auf vielen Veranstaltungen der Occupy-Bewegung über das Problem des Kapitalismus. Solche Kritik wird heute akzeptiert. Nicht jeder teilt natürlich meine Meinung, aber es ist Teil dieser Bewegung. Die Proteste haben eine völlig neue Qualität. Das System als Ganzes wird herausgefordert und die Bewegung lässt sich nicht auf die eine oder andere Untergruppe reduzieren. Und es ist der Bewegung auch gelungen, der amerikanischen Bevölkerung ihr Anliegen erfolgreich zu vermitteln. Eine Bewegung, die offen den Kapitalismus kritisiert und in landesweiten Umfragen der New York Times und des Fernsehsenders CBS etwa 55-60% Zustimmung findet, das gab es noch nicht. Es ist eine Bewegung, die radikaler ist als frühere Proteste und die es schafft, in nur 1,5 Monaten die Mehrheit des amerikanischen Volkes hinter sich zu bringen. Die Linke hätte nie geglaubt, dass so etwas möglich ist. Und jetzt ist es geschehen und wir stehen erst am Anfang.
So here is a movement that is more radical than anything we've seen, and within 1.5 months of existence has the majority of the American people expressing sympathy. The left never believed it could do that.
Das war Richard Wolff, emeritierter Professor für Ökonomie an der University of Massachusetts in den USA.
In Europa und den USA wird von Politikern fast aller Couleur drastisches Sparen als die einzig denkbare Antwort auf die Krise ausgegeben, obwohl das Sparen im Fall von Griechenland nur weiter in die Krise geführt hat. Einen ganz anderen Weg ist Ecuador gegangen, das noch Ende der 90er Jahre das höchst verschuldete Land in Lateinamerika war.
Doch unter der Regierung Correa gelang es nach 2007, die Schuldenlast um 70% zu reduzieren und so Mittel für Sozialausgaben freizumachen. Im Zentrum dieses Prozesses stand ein Schuldenaudit, bei dem die Legitimität der Schulden bei privaten Banken, IWF und Weltbank geprüft wurde. Wie die Entschuldung gelang, fragten wir den Außenminister der Republik Ecuador, Ricardo Patiño, in Berlin. Patiño war 2007 als Finanzminister Vorsitzender der Auditkommission.
Ecuador tomó una decisión histórica. Tomó la decisión de hacer oficialmente una auditoría del endeudamiento de los 30 años anteriores. Esto es, decidió revisar.
Ecuador hat eine historische Entscheidung getroffen, indem es ein Schuldenaudit, also eine offizielle Prüfung der Verschuldung der letzten 30 Jahre durchführte.
Es wurden alle Dokumente einer Revision unterzogen, deren Inhalt bis dato im Geheimen geblieben war, die in den Händen der staatlichen Verwaltung waren, aber niemals ans Licht kamen. Es wurde deutlich, wie sich Ecuador in unverantwortlicher Weise verschuldet hatte, jedoch in geteilter Verantwortung zwischen jenen, die in Ecuador die Dokumente über die Verschuldung unterzeichneten, und internationalen privaten Banken. Es ging auch darum, die Neuverhandlungsprozesse über die Verschuldung zu beleuchten, die immer zum Nachteil Ecuadors und zum Vorteil der internationalen Gläubiger ausgegangen waren. Institutionen wie IWF und Weltbank agierten als Kassierer der Banken. Das alles führte dazu, dass in der Zeit von 1982 bis 2006 die Ressourcen unseres Landes massiv ausgebeutet wurden. Wir sprechen von einer langen Zeit. Während dieser ganzen Zeit kamen Verträge zustande, die für Ecuador nachteilig waren. Die neue Regierung unter Rafael Correa ordnete daher im Jahr 2007 eine Überprüfung der Auslandsschulden unter Führung einer Kommission an, der ich vorstand. Bei Abschluss der Arbeit der Kommission konnten wir beweisen, dass die Zweifel an der Legitimität der Auslandsschulden berechtigt waren, dass Gesetze missbraucht, die Interessen des Landes torpediert worden waren, dass es Mauscheleien zwischen den privaten Gläubigern und den internationalen Finanzinstitutionen gab, um die Gläubiger zu bevorteilen. Negativ betroffen davon war die Wirtschaft Ecuadors. Diese Informationen wurden öffentlich gemacht. Präsident Correa entschied, dass diese Auslandsschulden nicht weiter bezahlt werden und rief zu einer umgekehrten Versteigerung auf. Das funktionierte so. Ecuador bot an, seine Auslandsschuld von den privaten Banken, die als Investitionsfonds oftmals Spekulanten sind, zurückzukaufen, aber lediglich zu einem Preis von 30-35% des Buchwertes. Es gelang uns, für knapp 900 Millionen US-Dollar die Schulden im Gesamtwert von 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Ecuador erwartete in der Folge viele Klagen der internationalen Banken, aber unsere Argumente und die Enthüllungen im Prozess des Audits waren derart stark und überzeugend, dass schließlich keine Bank und kein Investitionsfonds eine Klage gegen unsere Regierung einbrachte. Das war ein Glück für uns, andernfalls hätte es einen enormen Rechtskampf auf internationaler Ebene bedeutet. Aber nichts passierte und binnen weniger Monate konnten wir auf die beschriebene Weise 91% der Auslandsschuld aufkaufen. Seit 2008 besteht noch ein kleiner Teil der Auslandsschulden fort, aber wir taten all dies mit der Kraft und Stärke, die uns der Prozess des Schuldenaudits gab.
El hecho de que una parte importante del presupuesto general del Estado e incluso del producto interno bruto comparándolo con el producto interno bruto, se destinara al pago de la deuda, afectaba severamente la atención que el Estado podía dar en los servicios básicos.
Vor diesem Schuldenschnitt ging ein Großteil des staatlichen Budgets und auch des Bruttoinlandsprodukts für Schuldenzahlungen drauf, was wiederum die Fähigkeit des Staates enorm einschränkte, sich den Grundbedürfnissen und Basisdienstleistungen für die Bevölkerung widmen zu können. Die Regierung Ecuadors verwendete im Jahr 1999, als wir eine heftige Krise durchlebten, 83% der Steuereinnahmen für die Schuldenzahlungen. 83%. Ich weiß nicht, wie man so leben konnte. Nach 1999 reduzierte sich dieser Anteil. Dennoch, 2006, ein Jahr bevor Rafael Correa an die Macht kam, wurden noch 9,1% des Bruttoinlandsproduktes für die Schuldenzahlungen aufgewendet. Seit dem Schuldenschnitt sind es nur noch 2,5%. Das ist ein enormer Unterschied. Es ist eine Sauerstoffzufuhr, ein enormes Aufatmen für die Gesellschaft. Es hat uns erlaubt, die Investitionen für Bildung, Gesundheit und soziale Investitionen binnen 3 Jahren zu verdreifachen. Das hat natürlich substanziell geholfen, die öffentlichen Dienstleistungen in unserem Land zu verbessern. Auch das Realeinkommen der Arbeiterinnen und Arbeiter wurde beträchtlich verbessert. Die Armut konnte gesenkt werden. Der Anteil von Menschen, die am System der sozialen Sicherung teilhaben, ist um 20% gestiegen. Die Situation des Landes hat sich stark verbessert, eben weil die Abhängigkeit von den Schuldenzahlungen zurückgegangen ist. Die zuvor für den Schuldendienst verwendeten Ressourcen konnten nicht nur die soziale Situation verbessern, sondern auch zu einer Entwicklung des Produktivsektors und der Infrastruktur beitragen, die sich binnen 5 Jahren bereits stark gewandelt hat.
Das war Kontext TV. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Es verabschieden sich David Gößmann
und Fabian Scheidler.